Ton und Wort.
Eine Reihe, die auf Frauen in der Musik blickt.
Es geht um ihr Werk und Leben, die persönlichen Kämpfe und ihre große Relevanz heute.
Ich, Larissa, spreche mit meiner Freundin Xenia, einer professionellen Geigerin aus München. Heute soll es gehen um Barbara Strozzi, die im Jahre 1619 in Venedig geboren wird. Ihre Mutter ist Isabella Grieger, ihr Vater ist offiziell unbekannt. Giulio Strozzi, Sohn einer Florentiner Adelsfamilie, adoptiert Barbara, als sie noch ein Kind ist. Ihre Mutter Isabella arbeitet als seine Hausangestellte. Es ist wahrscheinlich, dass Barbaras Mutter Giulio Strozzis Geliebte ist und Giulio Strozzi Barbaras leiblicher Vater. Giulio Strozzi ist Jurist und einer der damals führenden Intellektuellen in Venedig. Er dichtet außerdem Opernlibretti für den bekanntesten Pionier der sogenannten frühen Oper, für Claudio Monteverdi.
Giulio erkennt früh Barbaras musikalisches Talent und fördert sie. Venedig ist im 17. Jahrhundert eine Hauptstadt der Musik. 13 Opernhäuser werden im Laufe des Jahrhunderts gebaut. Der Kulturbetrieb finanziert sich selbst und die Stadt engagiert die besten Sängerinnen und Sänger. Der Vater stellt den führenden Opernkomponisten der Epoche, Francesco Cavalli, als Lehrer für Barbara ein. Venedig ist die Heimat vieler berühmter Komponisten, wie zum Beispiel Cavalli oder Persönlichkeiten wie Claudio Monteverdi. Beide kennen Barbara Strozzi schon als Kind. Barbara entwickelt eine hervorragende Singstimme.
Giulio Strozzi macht seine Tochter zum Mittelpunkt seiner selbst gegründeten Accademia degli Unisoni. Eine Mischung aus Salon und Debattierclub für Venedigs Musikerinnen, DichterInnen und Intellektuelle. Die Accademia ist eine wichtige Bühne für Barbara. Sie kann dort ihre Talente als Musikerin und Komponistin zur Schau stellen. Ihre Konzertbühne ist das Wohnzimmer eines venezianischen Palazzo. Bei jedem Treffen der Unisoni-Mitglieder findet eine philosophische Debatte statt und Barbara sorgt für die musikalischen Zwischenspiele. Sie singt die von ihr vertonten Texte der Akademie-Mitglieder und begleitet sich selbst dabei auf der Gambe oder auf dem Cembalo.
Außerdem stellt Barbara die Argumente für die verschiedenen Debatten vor. Argumente, die ausnahmslos von Männern verfasst sind. Sie zeigt sich als Gastgeberin mit viel Charme und Intelligenz. Ein Beispiel für eines dieser Debatten ist zum Beispiel die Frage, ob Verleumdung, also unwahre Behauptungen, menschliche Tugend steigert oder mindert. Sexuelle Verleumdung ist in der Welt der venezianischen Akademien damals weit verbreitet. Barbaras erste Lieder, die sie auf Grundlage von Texten der Akademiemitglieder schreibt, sind oft Liebesdichtungen mit neckenden und ironischen Texten.
Aus Sicht mancher Historiker werden die Treffen und Debatten von Vater Giulio einzig und allein für Barbara geschaffen, um sie nämlich bekannt zu machen. Doch ist es ein Ereignis für die 17-jährige Barbara oder vielmehr für ihr männliches Publikum, wenn man sie von Männern verfasste Worte über weibliche Begierde performen lässt?
Barbara wird bald Gegenstand anonymer Kommentare, die sie als Kurtisane bezeichnen. Ihre Auftritte und ihre Teilnahme an den Aktivitäten der Akademie werden in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Ihre aktive Rolle in der Akademie ist für damalige Verhältnisse skandalös, weil Frauen selten in solche Treffen einbezogen werden. Das belegen vernichtende Satiren aus dieser Zeit.
Zum Beispiel das Buch Satire und andere Sammlungen für die Akademie degli Unisoni in Giulio Strozzis Haus aus dem Jahr 1637. Es enthält das oft zitierte verächtliche Kommentar zu Barbaras Tugend. Zitat Anfang: Es ist eine gute Sache, die Blumen zu verteilen, nachdem man die Früchte bereits abgegeben hat. Zitat Ende. Leider gibt es von ihr selber aber keine überlieferten Worte aus der Zeit und wir wissen nicht, wie sie sich in dieser Welt wahrgenommen und auch gefühlt hat.
Das 16. und 17. Jahrhundert in Venedig ist von einer Kultur geprägt, die das Kurtisanentum mehr oder weniger öffentlich billigt und sie gesellschaftlich auch einbindet. Kurtisanen sind oftmals sehr gebildet, da es ihnen im Gegensatz zu Ehefrauen gestattet ist, Bibliotheken zu besuchen.
Das einzige bekannte Porträt von Barbara Strozzi aus dieser Zeit stellt sie mit einer fast vollständig freigelegten Brust dar. Der Blumenschmuck in ihrem Haar sowie ihr entblößter Körper könnten die junge Frau als Kurtisane kennzeichnen. Die Gambe und die Geige können als Personifikation der traditionellen Verbindung von Musik und Sexualität gelesen werden.
Entblößte Porträts von Herrn Kapellmeister Monteverdi oder dem damals erfolgreichen Musiker Silvestro Ganassi sind damals undenkbar gewesen. Kleidung zeigt zu jener Zeit Status an. Nacktheit wird als erotische Verfügbarkeit gelesen. Für Barbara gab es in Wirklichkeit kaum eine Chance und Möglichkeit, ein wirklich eigenständiges Leben zu führen. Barbara Strozzi bekommt in den frühen 1640er Jahren 4 Kinder, von denen mindestens 3 vermutlich von dem reichen und verheirateten Adligen Giovanni Wittmann gezeugt werden. Die beiden pflegen offensichtlich eine langfristige Beziehung, obwohl sie nie heiraten. Dies ist kein ungewöhnlicher Umstand in dieser Zeit, in der aristokratische Strukturen von größerer Bedeutung sind als die Rechtmäßigkeit einer Beziehung. Die Familie Wittmann vererbt 3 von ihren Kindern Teile des Vermögens. Barbara lebt offenbar bis zu ihrem Tod bei ihren Eltern und bleibt in dem Familienhaus, das von einem Wittmann-Bruder gemietet wird.
Heute nimmt die Venezianerin Barbara Strozzi unter den wenigen Komponistinnen der Barockzeit eine Sonderstellung ein. Sie veröffentlicht so viele eigene Werke wie keine andere Komponistin der Barockzeit. Bereits als 25-Jährige gibt sie ihr erstes Madrigalbuch heraus und tritt als Komponistin in die Öffentlichkeit. In den folgenden 20 Jahren ist sie bemerkenswert produktiv. Insgesamt publiziert sie 8 Sammlungen mit über 125 Einzelstücken.
Barbara geht sehr flexibel mit musikalischen Vorgaben und Formen um und passt sich mehr den Anforderungen des Textes an. Dem Wort musikalisch Geltung zu verschaffen, darin war die Komponistin eine wahre Meisterin. In längeren Werken wie ihren Kantaten bewegt sie sich geschickt zwischen verschiedenen barocken musikalischen Kompositionsformen wie dem Rezitativ, dem Arioso und der Arie. Die dadurch resultierenden Takt- und Tempoänderungen mit virtuosen Basslinien und ihre sensible, affektgeladene Sprachumsetzung ist damals mehr als unkonventionell. So leistet Barbara Strozzi einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung der Gattung weltlicher Vokalmusik, der Kammerkantate. Noch 50 Jahre nach ihrem Tod loben Komponistinnen und Komponisten die Musikerin wegen ihrer genialen Verknüpfung von Rezitativ und Arie als Erfinderin der Kantate.
Barbara Strozzis Ruhm zu Lebzeiten war so groß, dass sich noch Jahre nach ihrem Tod Komponistinnen und Komponisten immer wieder auf sie beriefen.
Überliefert ist uns beispielsweise eine Anmerkung des englischen Komponisten deutscher Herkunft John Christopher Peebush, der für die berühmte Beggars Opera in London 1728 komponiert. Er schreibt,
Zitat Anfang, es gibt einige Kompositionen einer Dame, die vor ungefähr 60 oder 70 Jahren lebte. Ihr Name ist Barbara Strozzi. Durch diese wissen wir, dass sie, die als erste die Mischung von Rezitativ und Arie erprobte, diese vor das Publikum mit dem Versuch brachte, herauszufinden, ob diese Manier angenehm sei. Sie habe die spezielle Verknüpfung von Rezitativ und Arie initiiert, so Peebush. Daher bedankt er sich bei der Komponistin für dieses Novum. Dabei lässt er ihre Zugehörigkeit zum sogenannten, ja, schönen Geschlecht nicht unerwähnt. Zitat Anfang, wir haben in der Tat dem schönen Geschlecht diese Erfindung zu verdanken. Zitat Ende. Wie die umfangreiche Diskografie und ein Blick auf Radio- und Festivalprogramm zeigt, erfreut sich Strozzis Werk unter Sängern und Sängerinnen heute großer Beliebtheit. Musik